Herzlich willkommen zur Folge 7 unseres Podcasts. Heute geht es ums Thema Testen und wir haben den weiteren Gast, den Christian Geise von der Firma Successo, und der kennt sich wirklich mit Testen aus.
We love Formulare, der SAP-Formular-Podcast mit Frank Engert und Michael Keller.
So, herzlich willkommen zur Folge 7 des Wieler Formulare Podcast. Und ja, ich würde sagen, heute ist wieder eine ganz besondere Folge. Wir haben heute wieder einen Gast, den Christian Geise von der Firma Successo. Hallo Christian, willst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
Hallo Frank, servus Michael, herzlichen Dank mal im Vorhinein schon für die Einladung. Ich habe ja bei euch schon mal kurz reingehört, finde es super, so einen Podcast zu dem Thema auch zu bringen und fühle mich da richtig geehrt, mal dabei sein zu dürfen. Frank, du hast das schon richtig gesagt, von der Successo. Ich bin Mitgründer, Geschäftsführer und auch Produktmanager der Successo GmbH. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Thema Testautomation im SAP-Umfeld und freue mich und hoffe, heute ein paar Inputs zu eurem Podcast liefern zu können.
Damit bist du heute auch bei uns ein total willkommener Gast, denn Formulare müssen auch getestet werden.
Ja, und freuen wir uns auf deine Erfahrungen. Ich muss auch tatsächlich sagen, Testen ist eins meiner Lieblingsthemen, also vielleicht eher auf der Ebene Above Unit Test, ne? Da werden wir gleich drüber reden, auf welchen Ebenen man überhaupt testet und testen kann und was eben beim Testen von Formularen wichtig ist. Deswegen geht es heute natürlich um das Thema Testen, ne? Ist ja klar, weil wir das auch für sehr wichtig erachten. Und ja, wir wollen mal so ein paar Beispiele vielleicht erstmal nennen, warum denn Testen überhaupt wichtig ist. Willst du da vielleicht mal loslegen, Michael?
Ja, ich habe mal aus meinem Lieblingsumfeld das Thema Bestellen. Also wir wollen etwas einkaufen, wir brauchen was vom Lieferanten, habe ich mal was mitgebracht, so das ein oder andere. Fangen wir mal mit einem einfachen Thema an. Wenn man eine AB möchte, dann sollte das auch auf der Bestellung stehen. Wenn der Lieferant nicht weiß, dass er eine Auftragsbestätigung schicken soll, dann macht er das nicht. Wenn die bei uns fehlt und wir haben einen automatischen Mahnprozess, dann mahnen wir den irgendwann, dass uns die AB fehlt und der Lieferant meldet sich und sagt, es stand nicht auf der Bestellung. Das kann schon mal passieren, wenn man da technisch etwas falsch einstellt, wenn das Formular nicht richtig gestaltet ist, dann fehlt einfach der sogenannte AB-Hinweis und die AB-Pflicht ist dem Lieferanten nicht bekannt.
No, vielleicht noch, also ich habe gerade ein bisschen Angst insofern, weil das Bestellformular, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Michael, ne, das ist das größte Formular, was SAP so hat eigentlich. Also wir sagen da immer Monsterformular liebevoll dazu, weil da ganz viel mit abgebildet wird. Und wenn da jetzt natürlich noch so ein Text mit rein soll, ne, dann ist es zwar schön, aber manchmal nicht so einfach, die richtige Stelle auch zu finden, wo es denn rein soll. Ne?
Genau, weil das klassische Subscript-Bestellformular vereint ja für Kontrakte, für die für Angebot und sonstige Geschichten, halt Angebotsanfrage, vereint das alle Informationen in einem Formular. Wenn du es da einbaust, musst du noch auf den jeweiligen Belegtyp achten. Andere schöne Information, die auch auf so einem Bestellformular drauf sein sollte, ist das Thema, dass tatsächlich die Öffnungszeiten von einem Logistikzentrum, wohin geliefert wird, dass die drauf sind. Dass auch so Informationen drauf sind, wenn man eine zum Beispiel Durchfahrtshöhe hat oder eine Durchfahrtsbreite oder dass gewisse LKWs einfach da gar nicht wenden können. Das sind Dinge, die man beim Einkaufen, gerade wenn man massenhaft oder viel täglich einkauft, die man da seinen Lieferanten schon mal mit auf den Weg geben möchte, weil ansonsten steht vielleicht in der Innenstadt dicht gebautes Wohngebiet, historisch gewachsenes Unternehmen, steht vor der Hauptzentrale ein LKW, da kann ich wenden. Der hätte eigentlich draußen auf dem Land, wo ein schönes neues Logistikzentrum steht, da hätte der hingehört. Im Stadtgebiet geht die Hälfte vom Tag da nichts mehr. Ja, aber das sind mal so kleine Beispiele so aus dem Bereich der Bestellung.
Genau, dann schauen wir doch mal so in den Bereich der Rechnung rein. Die Rechnung ist ja eins immer der ja fast wichtigsten Dokumente, wenn es so um rechtliche Dinge geht, wie Geschäftsführer und solche Dinge. Wir wollen mal das Beispiel der Reverse Charge aufgreifen, also der Steuerumkehr oder wie man dazu sagt, ne, dass quasi, wenn du was ins Ausland lieferst, auf der Rechnung eben 0% draufstehen muss und der Empfänger der Rechnung sozusagen die Steuer abzuführen hat. Ne. Und da ist natürlich dann eine Konsequenz, wenn du das nicht richtig machst, ne, dann musst du eventuell nochmal nachträglich versteuern. Also selber auch, ja, als Lieferant sozusagen. Ne.
Ja. Und dann sind wir auch schon bei unserem letzten Beispiel, Thema Zollpapiere. Wir haben das im Vorfeld uns auch mal überlegt. Also Zollpapiere, wenn man so die Landesgrenze überqueren möchte, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man dem Zöllner vom Nachbarland, wo man hin möchte, halt die richtigen Papiere gibt. Ansonsten steht man. Und jetzt denkt jeder so klassisch an die LKW-Schlange, so an der Grenze, vielleicht noch mit Kühlaggregat drauf, weil es ist verderbliche Ware, die da wartet. Ich mache mal noch ein anderes Beispiel. Schienenverkehr. Viele denken gar nicht dran, wie viel tatsächlich auch so mit Zug von Deutschland in Nachbarländer transportiert wird. Ein LKW, der ist noch relativ beweglich, aber so ein Zug, der kann nur auf der Schiene, und wenn der mal an der Grenze da steht, dann muss der ja irgendwie geparkt werden, bis die richtigen Papiere da sind. Das ist ein ganz hochkompliziertes Thema, deswegen Zollpapiere, die müssen immer richtig und sauber sein.
Ja, und jetzt denken wir mal an verderbliche Ware zum Beispiel, die da drin geladen sein könnte, ne? Also dann ist es natürlich umso wichtiger, dass der LKW dann auch weiterkommt. Schauen wir mal auf die Arten des Testens. Also wie kann man denn überhaupt testen, oder eher auf welchen Ebenen können wir testen? Ich habe es vorhin ja schon mal kurz angedeutet. Ich bin ein Fan vom Testen, also nicht nur von Unit-Tests, aber unter anderem von Unit-Tests. Also da sprechen wir ja auf Tests, die auf Code-Ebene stattfinden, durch einen Entwickler. Vielleicht nochmal, wer sich das auch nochmal anschauen will. Ich hatte da mal auf der ABAP-Con einen Vortrag gehalten. Das war 2022. Da können wir den Link dann auch mal in die Shownotes packen. Und da habe ich auch gezeigt, wie unser Add-on für customizbare Formulare, wie wir da Unit-Tests eingebaut haben, ne? Und ich muss jetzt wieder, wenn ich so drüber rede, merke ich gerade, dass mir das so ein wohles Gefühl gibt, weil diese Unit-Tests, die laufen bei uns jede Nacht auf unserem Entwicklungssystem. Und wenn ich keine E-Mail bekomme, dann bin ich zufrieden, weil dann gibt es keinen Fehler in diesem Unit-Test, ne? Also das heißt, wenn da mal ein Fehler auftaucht, das ist schon passiert, ja, dann kriegen wir halt aktiv eine E-Mail beispielsweise. Und dann weiß ich, okay, da hat jemand dran rumgeschraubt sozusagen, ne? Also meistens ein Entwickler von uns, der da vielleicht was weiterentwickelt. Es ist auch okay, dass der Fehler kommt. Also das wären mal so die Ebene der Unit-Tests, was ich mal behaupten würde, Michael, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, dass das im Upper-Bereich sehr selten genutzt wird, was eigentlich sehr schade ist, weil wir reden ja über eine Business-Software, über die ja Millionen von Euro Umsatz vielleicht im Monat gemacht wird, ne?
Kommt aber immer stärker. Also meine Erfahrung ist, dass bei den Kunden das Thema Unit-Tests immer mehr angekommen ist, auch dank Vorträge von dir, von anderen Entwicklern, und dass auch Entwickler stärker das Thema einfordern, einfach um sich selber sicher zu sein, das, was sie dort tun, geht in die richtige Richtung.
Ja, genau. Dann schauen wir mal eine Ebene höher sozusagen, also weg vom Coding. Wir wollen jetzt einen Integrationstest zum Beispiel machen, wo verschiedene Software-Module getestet werden, ob sie denn miteinander funktionieren. Das ist dann meistens, ist da schon jemand anders im Spiel, würde ich mal sagen. Also ein Tester oder jemand, der die Prozesse kennt. Und wenn wir noch eine Ebene weiter hochschauen, dann kann man so vom Systemtest sprechen, wo man denn ja quasi mal alle Komponenten miteinander in Verbindung testet. Also wenn ich zum Beispiel im SD irgendwie Auftrag, Lieferung, Rechnung buche, gucke ich auch, ob im FI letztendlich die Finanzbuchhaltungsbelege zum Beispiel richtig gebucht wurden. Da mal die Frage an dich, Christian, wann kommt ihr denn so ins Spiel als Successo?
Also wir starten klassisch eigentlich auf der Ebene des Integrationstests, also die Möglichkeit, zwischen Systemen Anbindungen zu testen, Schnittstellen zu mocken, an der Ecke steigen wir ein, sind aber sehr, sehr stark in System- und Regressionstestebene unterwegs, User Acceptance Tests an der Schiene. Dort ist eigentlich die Domäne von der klassischen Testautomation, wie wir sie durchführen. Ich fand vorhin nur einen Satz von dir ganz, ganz spannend, wie du gesagt hast. Ich habe über Nachts bei mir Unit-Tests laufen, und wenn ich kein Mail bekomme, dann habe ich ein gutes Bauchgefühl. Ja. Ich finde das immer ganz witzig, weil ganz oft Testmanager zu uns sagen, für mich ist ein Testlauf dann erfolgreich, wenn alle Testfälle auf grün gelaufen sind. Und ich springe da eigentlich in die komplett diametrale Richtung und sage, ich finde es gut, wenn Testfälle fehlschlagen, weil dann tun sie genau das, was sie sollen, nämlich potenzielle Fehler finden. Ja. Also es ist nicht per se etwas Schlechtes, wenn ein Testfall fehlschlägt, weil dann haben wir potenziell einen Fehler gefunden. Ja. Und das ist eigentlich das, wofür wir Testfälle dann auch durchführen. Aber ich bin ganz bei dir. Also so automatisierte Testläufe bei Änderungen und immer das gute Gefühl zu haben, eine Testabdeckung zu haben, die mir eine sehr hohe Sicherheit gibt, dass die Änderungen keine ungewünschten Nebeneffekte haben, ist etwas, was man anstreben sollte. Ja,
ja. Also ich denke, was du sagst natürlich, ne, kommt, denke ich, immer darauf an, in welcher Phase eines Projekts bin ich. Wenn ich jetzt irgendwas neu einführe zum Beispiel oder was neu entwickle, dann bin ich da auch wiederum bei dir. Dann bin ich froh, wenn irgendwo eine rote Ampel kommt, weil die hätte ich vielleicht ohne ein Tool oder ohne einen Unit-Test gar nicht gesehen, diese rote Ampel, ne? Und erst in Produktion wäre sie dann aufgeploppt. Deswegen da natürlich so früh wie möglich auf Fehler stoßen, kostet ja auch am Ende viel weniger Geld, ne? Weil wenn die Software noch nicht produktiv ist, dann hast du den Fehler meistens schnell ausgebaut, ne? Aber wenn du das erst in Produktion merkst, dann musst du vielleicht, keine Ahnung, also da wäre der Aufwand ja in der Regel um ein Vielfaches höher, ne? Weil es auch um Dokumentationen und so weiter plötzlich geht, die man vielleicht anpassen muss oder einhalten muss und so, ne?
Ich denke, also, das ist auch ein Punkt, Entschuldigung, den du richtig gesagt hast und eingeworfen hast, je später es ist, desto mehr kostet. Ja, und das ist tatsächlich etwas, ich sage, viele Punkte aus der Testschule sind, wenn man sie durchläuft und Ausbildungen wie ISTQB und sonstiges hinter sich hat, auch wenn man jahrelang damit zu tun hat, denkt man sich, ja, viele Dinge waren halt theoretisch. Aber ein Ding merkt man halt immer wieder, je später der Fehler auftritt, desto mehr Effekt hat es. Gar nicht nur monetären Effekt, sondern auch Aufwandseffekt, der dadurch entsteht, dass man es viel später treffen. Und das sind halt, wie der Michael schon gesagt hat, das ist jetzt eine super Entwicklung, dass die Unit-Tests immer mehr Einzug finden, weil dort potenziell natürlich eine der frühesten Stellen ist, wo wir Fehler draufkommen können und damit entsprechend Folgekosten vermeiden können.
Ja, auf jeden Fall, ja. Machen wir mal so einen kleinen Reality-Check. Also wie läuft denn unserer Erfahrung nach, wir können ja eigentlich immer nur von unseren Erfahrungen reden, logischerweise, ne? Wie läuft denn das in den Projekten in der Regel ab? Also wie wird da getestet, wenn eine neue Software eingeführt wird oder wenn was entwickelt wird und das muss getestet werden? Also da gibt es ja, denke ich, viele, viele Facetten. Ich nenne es immer gern so Testen mit dem Zufall, ja. Also jemand kriegt Bescheid, ey, kannst du mal testen, ja. Und dann denkt derjenige, okay, was teste ich denn jetzt? Naja, gestern habe ich ja erst den Fall gehabt, na, teste ich den doch mal, ne? Oder ich weiß, es gab schon mal ein Problem an der und der Stelle, dann teste ich vielleicht bewusst die Stelle, ja. Also deswegen so testen mit dem Zufall. Ich weiß nicht, was ist da solche eure Erfahrung zu dem Thema?
Dann starten wir gleich mal los, Michael. Ja, gerne. Wir treffen sehr viel, also wir sind ja natürlich ein Testautomationsunternehmen und wenn wir in Projekte reinkommen, gibt es dort meistens keine Testautomation, beziehungsweise sehr viel halt eben dieses manuelle Testen. Und diese Expertentests, erfahrungsbasiertes Testen, manchmal mit mehr und weniger Zufall, ist natürlich das weit verbreiteste aus meiner Sicht. Ja, also das sind Dinge, wo eine Änderung am System durchgeführt wird und dann der Ruf in den Raum kommt, jetzt seht euch doch mal an, ob es klappt. Ja. Also in ganz, ganz wenigen Fällen gibt es tatsächlich eine objektive Testabdeckung. Es gibt halt ein, schaut mal drüber und tut das. Ja, und das hat halt, birgt halt gewisse Risiken mit sich, die da auftreten können, dass ich vielleicht nicht links und rechts schaue, mir vielleicht Sonderfälle nicht ansehe, die bis jetzt nicht aufgetreten sind, oder vielleicht Fälle nicht ansehe, die nicht in meinem täglichen Arbeiten vorkommen. Also beim Testen tendiert man ja sehr dazu, Dinge zu testen, die einem täglich laufend regelmäßig immer wieder mal unterkommen, um zu sagen, das muss ich testen, ist natürlich extrem wichtig, weil das meistens auch unsere Kernprozesse oder sagen wir mal die Glattläufe oder die Hauptprozesse sind. Also ist natürlich auch ganz wichtig, vielleicht Negativtests, also links, rechts ein wenig was zu machen, Seitenausschläge zu sehen und ja, du hast das am Anfang relativ gut zusammengefasst. Aus unserer Erfahrung passiert viel mit Zufall und viel halt auf Erfahrung und Expertentests, wobei ich das damit jetzt nicht schlecht reden möchte. Das ist eine ganz, ganz wichtige Testart, die dabei zu haben. Aber es sollte möglichst halt nicht die einzige bleiben.
Also kann man da so kurz sagen, die Systematik fehlt?
Allermeistens ist es so, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ja.
Würde ich auch unterschreiben, oft fehlt die Teststrategie. Mhm. Manchmal ist es sogar so erschreckend, dass man das Gefühl hat, da hat jemand mehr Zeit in ein Word-Dokument zum Testfall, mehr Zeit investiert, hat dann ein hochkompliziertes Word-Dokument gebaut, das in der Praxis leider nicht benutzbar ist, anstatt sich Gedanken zu machen, was testen wir einfach. Weil bei Unit-Tests ist es oft zum Beispiel das Thema, wo man mit Entwicklern spricht, naja, nimm mal das Minimum, nimm das Maximum, nimm was dazwischen und nimm den Fehlerfall. Dann hat er schon mal 4 Unit-Tests. Wenn man das dann, jetzt sage ich mal, mit einem erfahrungsbasierten Ansatz jetzt noch mischen tut, irgendwie nach dem Motto, ja, mir fällt aber noch eine Sonderkonstellation ein, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter, aber gerade bei dem, was wir eben gesagt haben, bei den Expertentests, die müssen ja, das sind Experten, die kriegen pro Tag 10 Millionen Anfragen zwischen Tür und Angel. Und dann sagt jemand noch, ja, hast du eine Teststrategie? Oder hast du Zeit gehabt, dir da was zu überlegen? Und dann sind die schon landunter, kurz vor Feierabend oder schon in der Überstunde. Und dann so, ja, dann leisten die tatsächlich noch das Beste, was an dem Tag einfach geht.
Wo es uns dann oft ganz oft massiv auffällt, wie wenig Strategie es quasi in dem, an der Ecke gibt, ist dann auch, wenn es darum geht, Testautomation einzuführen und dann mal versuchen, zu Testfällen tatsächlich zu kommen. Ja. Also es ist ja ganz oft die klassischen Excel-Listen, das ist mir schon relativ weit fortgeschritten, wenn es quasi einen Testplan in Excel gibt, was ja bekannterweise das weitverbreitetste Testtool der Welt ist. Wenn es dann darum geht, diese Testfälle zu formulieren, damit man sie automatisieren kann, weil meistens braucht man halt mal einen Ablauf, um das Ding auch zu automatisieren, da stockt es dann das erste Mal so ein wenig im Einführungsprojekt, ja, wo dann die Personen, die eigentlich testen sollten, mal definieren sollten, was hast du denn bis jetzt so getestet, ne? Und da kommt es dann meistens ein wenig ans Licht, ne? Da kommen dann die ersten Bauchschmerzen, oh, jetzt müssen wir mal definieren und schauen, ob man da überhaupt eine gute Testabdeckung hat, ja.
Wie geht ihr da vor, Christian, wenn ihr dann so ein Projekt macht, wo dann auch eure Software zum Einsatz kommt? Weil ich denke, die Software ist immer das eine, logischerweise, die Automatisation an sich. Aber irgendwie musst ihr ja zu den Testfällen kommen, ne? Also was ist denn wichtig zu testen überhaupt, ne? Wie geht ihr da grob vor?
Also der erste Ansatzpunkt ist mal von uns immer, dass wir sagen, reden wir mal über das, was ihr bisher getestet habt. Ja, nehmen wir mal das her, was ihr manuell getestet habt. Meistens ist das auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, schreiben wir es mal tatsächlich nieder, um eine Objektivität reinzubekommen. Ja. Dann ist natürlich ein Ansatzpunkt auch zu sagen, komm, wir wollen ja nicht nur das Vorhandene nehmen, das ist ganz, ganz wichtig für den Regressionstest, aber wir wollen unsere Tests jetzt ja auch laufend haben. Ja. Das heißt, wenn beispielsweise im Formularwesen jetzt ein neues Feld dazukommt oder eine neue rechtliche Bestimmung, wollen wir das in Zukunft ja nicht vergessen, das im Testset drinnen zu haben. Also meistens hast du nach so einem Initialprojekt dann ein schönes Testset vor dir liegen, mit dem du sagen kannst, da kann ich mal einen Regressionstest machen mit einer repräsentativen Testabdeckung, aber jetzt ist es ganz, ganz wichtig, wenn Changes oder Änderungen ins Spiel kommen, nicht zu vergessen, das Testset auch zu warten. Ja. Zu sagen, komm, ich baue ein wenig die Testmethodik jetzt auch ins tägliche Doing ein. Das heißt, in den Change-Prozess vielleicht am Change-Formular vorzusehen, benötige ich dafür einen Testfall, benötige ich keinen, habe ich schon einen, muss ich den ändern. Und allein durch solche kleinen Dinge, wo ich mich in den Change-Prozess reinhänge, kann ich dann sicherstellen, dass mein Testset auch lebt, weil am Ende des Tages, wenn du einmalig Zeit in Testautomation jetzt in unserem Fall oder ich sage jetzt mal in Testmanagement investierst, es danach aber nicht wartest, dann wirst du mit der Zeit ein immer weniger wertvolles Testset haben, weil du dann wieder einfach Lücken aufmachst durch Änderungen, die zwangsläufig in jedem System passieren.
Würde ich auch voll und ganz unterschreiben, ist wie ein Garten, den man nicht pflegt. Der macht dann, was er will und ist nicht mehr richtig benutzbar. Aus meiner Erfahrung ist es nämlich gerade auch bei den Tests so, also ich komme halt viel aus der ABAP-Entwicklung, Unit-Tests, es ist ein Teil der Dokumentation. Wenn irgendjemand Neues sich einarbeiten soll, dann sagt man heute nicht mehr, hier hast du das 100-seitige Word-Dokument, das vor 20 Jahren entstanden ist, sondern man sagt ihm halt, geh an die Stelle, die Klassen, da gibt's die Unit-Tests, kannst du einfach mal debuggen, kannst mal reinschauen. Da hat die Person viel schneller einen Zugang zur eigentlichen Materie am System. Das ist auch ein ganz anderer, wie man neudeutsch sagt, Developer Experience, also ein anderes Gefühl, als dass sie mit 100 Seiten 20 Jahre altem Word-Dokument da sitzt und dann feststellt, naja, das ist, hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Deswegen ist es so wichtig, das aktuell zu halten. Das ist das muss leben.
Also das finde ich einen sehr guten Punkt, Michael, weil also Unit-Test, ne, du hast eine Dokumentation, wie das Coding verwendet werden soll. Wenn ich jetzt an die Testautomatisation denke, da hast du ja dann die Testfälle dahinter liegen. Wenn das gemacht wird, ist das mein erwartetes Ergebnis. Also dieses, wenn ich etwas tue, was ist mein erwartetes Ergebnis? Das finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, das irgendwo stehen zu haben. Und ein Word-Dokument, ne, das musst du erstens finden. Und da hat irgendjemand mal niedergeschrieben. Aber wenn du irgendwas Systemnahes hast und du drückst auch nur aufs Knöpfchen und es kommt genau das raus, also das ist, finde ich, echt eine super Dokumentation, aber ich glaube, so sehen es viele nicht, ne? Die sehen das erstmal als Aufwand und da muss ich ja dies tun und dann muss ich da was tun. Ich muss es eben warten, ne? Also diese Pflege, ne? Wie du sagst, Michael, mit dem Garten. Wenn ich da nicht immer mal mache und tue, dann wächst Unkraut und so. So ist es halt da, denke ich, auch, ne? Du brauchst jemand, Christian, das ist ja dann doch einiges so mal wie ein Testmanager oder sowas von der Rolle her, der es dann am Leben hält, oder?
Genau, also einerseits Testmanager, aber wie gesagt, wenn wir es in den Change-Prozess reinbringen, natürlich auch die dort Prozessverantwortlichen, es schlägt halt seine Arme und Wurzeln ein wenig in unterschiedliche Richtungen. Und Dokumentation war für uns auch ganz ein wichtiges Thema, wenn ich einen kurzen Sidestep zu uns tun darf. Also mit unserer Software kannst du am Ende des Tages Testfälle automatisieren. Aber gleichzeitig war es uns wichtig zu sagen, mit den Informationen, die wir schon sammeln im Zuge der Automation, kannst du im Grunde genommen ohne Zusatzaufwand auf Knopfdruck eine vollautomatisierte Schritt-für-Schritt-Dokumentation des Prozesses als Word oder PDF ausgeben. Und gleichzeitig war es uns wichtig zu sagen, beim Automatisieren, das läuft ja meistens so, dass ich meine Experten vor System setze und die Prozesse durcharbeiten lasse, haben wir die Möglichkeit, auch gleichzeitig ein Schulungsvideo zu erstellen. Und das sind dann eben Dinge, wo man sagt, und da hat mich der Michael ein wenig jetzt dran erinnert, deswegen wollte ich den Einwurf kurz bringen, ABAP-Entwickler oder neue Entwickler schauen auf die Unit-Tests. Ja. Viele unserer Kunden sagen dann, okay, wenn wir schon dabei sind, Testfälle zu automatisieren, dann haben wir diese vollautomatisierte Prozessbeschreibung, die entsteht ohne Zutun. Und wenn schon jemand einen Testfall automatisiert, kann er während dem Automatisieren ja ganz kurz dazu erklären, wo die Fallstricke und die Problemchen sind oder wo wir bei Unternehmen XY achten müssen, was dieses Z-Feld bedeutet oder was ich in dieser Auswahlliste wähle. Und dann habe ich im Grunde genommen für meine Kernprozesse, für die ich ja Testfälle erstelle, dann auch schon eine Videodokumentation. Und dann kann ein neuer Mitarbeiter auch dort hinsetzen und sagen, tatsächlich, nicht nur beim Unit-Test, sondern eben auch bei System- oder Regressionstests, sieh her, wir haben alle unsere Prozesse nicht nur automatisiert, sondern auch als Video hinterlegt und du kannst dich mit denen einarbeiten, weil der Key-User, der Process-Owner erklärt dir in dem Video, worauf es drauf ankommt. Also ganz, ganz wichtig, dieses Wissen und diese Knowledge-Base auch weiterzugeben.
Ja, also das ist ja richtig cool, ne? Wenn du dann sogar noch eine Doku da rausputzelt, sage ich jetzt mal laienhaft, ne? Also müsstest du ja eigentlich nicht von einer Testautomatisierung reden, sondern von einer Test- und Dokumentationsautomatisierung fast, ne?
Bin jetzt auch gerade richtig geflasht. Also ganz positiv beeindruckt, Christian, weil genau das Thema auch mit der Dokumentation für andere Anwender, also nicht nur die Entwicklungsexperten, die sogar debuggen dürfen, sondern quasi wirklich den Anwender vorne, der dann heutzutage auch leider aus meiner Erfahrung heraus viel zu selten Schulungen erhält, ja. Mit auch Up-to-Date-Material. Also das klingt total spannend.
Ja, und ich glaube auch, dass das Thema Onboarding neue Mitarbeiter immer wichtiger wird, weil so ja, die sich wahrscheinlich die Arbeitswelt in die Richtung auch entwickeln wird, ne? Dass halt die Menschen nicht mehr 20, 30, 40 Jahre beim Unternehmen sind, sondern vielleicht nur noch 3, 4, 5 Jahre und da auch eine gewisse Fluktuation wahrscheinlich kommen wird in den nächsten Jahren, noch mehr als wir es heute haben. Ne?
Und um den Faden wieder ein wenig zu den konkreten Formularen oder zum Testen hinzubekommen, ich denke, es ist auch essentiell, genau zu dokumentieren, was man testet. Ja, es kann ja durchaus sein, wir haben alle, denke ich, die hier dabei sind, die zuhören, die Pandemie erlebt. Ja. Es kann Leute geben, die ausfallen in Testphasen. Also es muss ganz wichtig sein, dass nicht nur ich selbst testen kann, sondern potenziell auch Kollegen testen können. Das ist Dokumentation von solchen Prozessen und auch von den abzunehmenden Kriterien sind am Ende des Tages ganz, ganz wichtig, in die Ecke reinzubekommen.
Ja. Genau, dann schauen wir nochmal auf die Formulare. Du hast es ja gerade schon den Faden wieder zurückgespannt, Christian. Was beim Testen von Formularen wichtig ist, was ich immer wichtig finde, ist eben nicht nur das Formular testen. Wir haben ja gerade schon mal einige Beispiele genannt am Anfang. Und natürlich ist es wichtig zu gucken, kommt die Reverse-Charge-Rechnung richtig raus erstmal. Das mache ich oft in der Druckansicht, also zumindest machen die Entwickler das. Druckansicht, ja, da steht's, passt. Ja, was aber auch, finde ich, unheimlich wichtig ist, ist der End-to-End-Test, damit ich eben auch mal gucke, wird überhaupt das richtige Formular gefunden? Wird es auf dem richtigen Kanal beispielsweise ausgegeben für einen Kunden? Ne? Also so Thema Drucken oder vielleicht wird es doch per E-Mail verschickt. Und zum Thema Drucken haben wir nachher auch einen anwendbaren Tipp noch am Ende. Was ist denn deiner Erfahrung nach, Christian, wichtig, wenn es so um die Beschaffenheit des PDFs geht, also oder des Dokuments letztendlich, was rauskommt?
Also ich denke, Testen hat halt ganz unterschiedliche Aspekte, ja. Und es sind natürlich die die offensichtlichen Dinge, die ganz, ganz oft geprüft werden. Ist ein Logo an der richtigen Stelle? Sind die Inhalte korrekt? Das ist natürlich einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, weil habe ich richtige, korrekte Inhalte drauf? Da geht es teilweise auch um Datenschutz. Ja. Was passiert, wenn ich Daten von einem falschen Kunden zum anderen Kunden schicke? Ja. Also tatsächlich auf die inhaltliche Korrektheit zu gehen. Die Positionierung der Daten wäre ein zweiter Aspekt. Ja. Nur darauf zu prüfen, ob eine bestimmte Summe auf dem Dokument drauf ist, kann jetzt im Kontext von der Position der Daten was ganz was anderes bedeuten, wenn es an einer Stelle des Formulars auftaucht als an einer anderen Stelle. Ja. Da geht es teilweise dann auch um automatisierte Verarbeitungen der PDFs. Ja. Also man muss auch immer ein bisschen an die andere Stelle denken, dass teilweise die ja nicht händisch verarbeitet werden, sondern teilweise auch automatisiert verarbeitet. Da ist es ganz, ganz wichtig, die Positionierung der Daten auch prüfen zu können. Rechtliche Korrektheit, ja, ihr habt es vorher schon angesprochen, Reverse Charge, nachträglich versteuern. Ja. Sind alle rechtlich relevanten Inhalte drauf. Da geht es auch darum, gibt länderspezifische Unterschiede. Ja. Haben wir das alles wieder angedacht, und dann gibt es natürlich Varianten. Ja. Also variantenspezifisch zu sagen, wenn bestimmte Bedingungen auf einen Lieferanten zutreffen, auf den anderen nicht, die korrekt herunterzubringen. Also es ist ein relativ breites Spektrum, wo man vielleicht nicht an alle Dinge sofort mal dran denkt.
Gerade der letzte Punkt, den du sagst, ne, länderspezifische Dinge. Wir haben es, glaube ich, in den vorherigen Folgen auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ja dann klassischerweise, hast du dann irgendwo im Formular oder im Druckprogramm, was zur Ausgabe des Formulars führt, irgendwo eine Bedingung drin. Ne? Wenn der Buchungskreis das ist oder wenn das Land, das Herkunftsland ist Deutschland, das Empfangsland Frankreich, dann soll ein bestimmter Text gedruckt werden. Ne? Und solche Abfragen, klassischerweise wird es oft programmiert. Manche bauen sich dann ein Framework selber, andere kaufen sich quasi ein Add-on, so wie wir eins anbieten, um zu customizbaren Formularen zu kommen. Wenn du das programmierst, ne, also die Variante 1 sozusagen, dann kommt natürlich auch oft so das Thema Seiteneffekte ins Spiel. Also ich baue eben für diese Kombination, wenn Deutschland und geht nach Frankreich, einen Text ein. Ich habe aber irgendwo einen kleinen Fehler eingebaut, ja, dann wirkt sich das unter Umständen auf Länder aus, auf die es sich eben nicht auswirken soll, ne? Und deswegen Thema Seiteneffekte, meiner Erfahrung nach, also ist generell ein Problem in der Programmierung, unter anderem bei Formularen natürlich auch, weil wer testet dann schon alle Testfälle durch und guckt, ob es in allen anderen Ländern auch noch geht. Ne? Also man testet meistens ja den Fall, für den man es macht. Also wenn es auch um das Reverse-Charge-Verfahren zum Beispiel geht, aber das normale Verfahren wird vielleicht nicht getestet. Ne? Und ich denke, da kann auch wahrscheinlich eure Testautomatisierung natürlich helfen, Christian, oder? Um das dann automatisiert zu machen.
Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, da kann man unterschiedlichsten Ecken ansetzen. Und ich glaube, das ist neben den Inhalten nochmal ganz wichtig auch zu erkennen, die Ursachen für Fehler, die am Ende dann auf einem ausgedruckten Papier, Stück Papier, auftreten, sind immer nicht nur an derselben Stelle. Ja. Die können tatsächlich beim Drucker selbst auftreten, die können im Regelwerk auftreten, wo ich vielleicht für Varianten was falsch konfiguriere, die können ganz vorne in den Stammdaten sein. Also wenn wir an unsere SAP-Landschaften denken und wo im Grunde genommen der Ursprung der Quelle der Daten ist, die dann am Papier sind, bis zum Ausdruck selbst, da gibt es häufig ganz, ganz viele Stellen, an denen Fehler auftreten können. Und das muss einem auch bewusst sein. Wir haben das vor einigen Minuten auch angesprochen, du Frank, mit den unterschiedlichen Arten des Testens. Ne? Das hilft eben dann auch dabei, diese Abdeckung der unterschiedlichen Fehlerquellen hinzubekommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu erkennen, nicht nur am Ende draußen aufs Stück Papier zu sehen, sondern auch zwischendurch ein paar Prüfvarianten und Testmethoden mit ins Spiel zu bringen.
Ja, was auch so ein, ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir mal gucken, wer testet denn überhaupt, ne? Unit-Tests haben wir schon mal angesprochen, das sind in der Regel, würde ich mal sagen, immer Entwickler. Aber natürlich sollten Entwickler auch mal den Prozess durchtesten. Was ich halt oft erlebe, und wenn ich mal so gucke in meine Vergangenheit, sicherlich war ich auch Anfang meiner Karriere so ein Fall, ne? Du hast den Prozess vielleicht gar nicht gekannt, du hast ihn nicht verstanden. Du solltest an der Ecke irgendwas reinprogrammieren und dann hast du das halt gemacht, ohne vorher und nachher irgendwie zu kennen. Ne? Und das ist das, was wir, denke ich, oft auch in unseren Projekten antreffen, dass der Prozess eben nicht bekannt ist, was, denke ich, oft damit einhergeht. Ein Entwickler bewegt sich meistens auf dem Entwicklungssystem. Und in der Regel habe ich da relativ schlechte Testdaten. Also wir haben manchmal Projekte, wo wir überhaupt keine einzige Rechnung in dem System drin haben, trotzdem sollen wir da irgendwas testen. Und ich persönlich finde das mittlerweile schon ziemlich frustrierend, dann eben überhaupt keine Testdaten zu haben, weil es dann immer mit Transporten ins nächste System, meistens ins Testsystem verbunden ist. Und dann merkst du erst, okay, ich habe einen kleinen Fehler bei mir eingebaut, ne, und dann gehst du die Schleife nochmal vor und zurück, ne. Also deswegen, Entwickler kennen leider den Prozess oft nicht. Ich könnte mir vorstellen, da könnte auch so eine die Testautomatisierung von euch helfen, weil ich habe es ja schon mal dokumentiert auf jeden Fall und eventuell kriege ich ja sogar im Entwicklungssystem dann Daten hin, die wirklich brauchbar sind, ne?
Ja, also wir, um den letzten Sidestep zu uns ein wenig zu bekommen, wir sehen ja Testautomation ein wenig weiter als reine Prozessautomation. Bei uns ist es so, dass wir eine Möglichkeit haben, Testdatenvoraussetzungen beim Testfall zu definieren. Das heißt, wenn man sich das mal vorstellt, bei einem, weiß ich nicht, was werden das jetzt, ich nehme mal einen Wareneingang her, das ist immer mein klassisches Beispiel, ja. Was benötige ich, um einen Wareneingang zu testen? Ich benötige am Ende des Tages eine Bestellung, die im System ist, freigegeben ist, aber bitte noch keinen vollständigen Wareneingang hat, weil wenn sie den schon hätte, dann würde der Testfall scheitern, weil SAP an der Stelle sagt, kannst du nicht, weil ist schon vollständiger Wareneingang da, mit der Bestellung funktioniert das nicht mehr. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt einen Prozess vollständig automatisiert habe und diese Testdatenkriterien beim Testfall dabei habe, dann kann sich unsere Testautomation aus dem Bestand, den ich auf der jeweiligen Testumgebung habe, repräsentative Datensätze holen, die diesen Kriterien entsprechen. Und dann wäre der Entwickler beispielsweise auf einer Entwicklungsumgebung schon in der Lage, ohne dass er den Prozess überhaupt kennt oder Testdatenvoraussetzungen, einen ersten fachlichen Test durchzuführen, weil er im Grunde fast nichts mehr vom Prozess verstehen muss, weil das alles beim Testfall definiert ist.
Ja.
Und da möchte ich vielleicht auch noch einhaken. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, und das ist ein Punkt, da wird der Michael vermutlich dann nicken, in vielen Unternehmen ist es so, dass die Verantwortung für die Abnahme oder für das Funktionieren von Änderungen ganz, ganz gern auf die IT oder die Entwickler abgeschoben wird. Aus meiner Sicht ist es so, dass der Kunde, wenn wir das jetzt so definieren wollen, innerhalb eines Unternehmens die Fachbereiche sind. Die Key-User, die die Systeme verwenden, die Systeme betreiben, verantworten. Das heißt, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, auch bei diesem Testthema, das auch noch mitzunehmen. Es geht eine gewisse Verantwortung für die Fachbereiche einher zu sagen, die Änderungen sind in Ordnung. Aus meiner Sicht, und ich habe seit mehr als 20 Jahren mit Testen und Testautomation zu tun, sollte es so sein, dass die Verantwortung zu sagen, die Änderung funktioniert, beim Fachbereich liegt und nicht bei den Entwicklern.
Und ich habe jetzt auch ganz dolle genickt, kann ich komplett unterschreiben. Die IT-Abteilung hat da zwar oft so ein bisschen, ich nenne es fast schon den schwarzen Peter, aber die IT-Abteilung ist eigentlich eher dafür da, muss man halt mal so sagen, die koordiniert, die schaut auch, dass das in die gesamte Systemlandschaft eines Unternehmens, in die IT-Systemlandschaft hineinpasst. Das ist so typisch eine Aufgabe, finde ich, die liegt bei der IT. Aber wie du eben sagtest, das Fachliche, diese inhaltliche Abnahme, wer in der IT-Abteilung kennt denn das Reverse-Charge-Verfahren? Das sind Dinge, da hat man im Unternehmen oft den Juristen noch mit beteiligt, die Fachabteilung und so weiter und so fort. Die haben dann auch nachher den riesen Benefit, weil der ist ja für deren Prozess sozusagen für das Gesamtunternehmen, aber trotzdem für den Prozess, der bei ihnen angesiedelt ist. Deswegen ist die Fachabteilung ist so ganz zum Schluss immer derjenige, der die Hand heben muss und sagt, jawohl, geht, oder sagt, nee, stopp, da sind wir noch nicht zufrieden, weil da stimmt was nicht.
Genau, dann, was mir gerade noch so in den Sinn kommt, was wir ja oft dann machen, wenn wir eben Formularentwicklung betreiben, es kommt am Ende ein PDF raus. Also zumindest, wenn wir auf Adobe Forms unterwegs sind, dann ist es ja nativ sozusagen ein PDF, was da rauskommt. Und in der Regel machen wir da oder machen auch unsere Kunden dann eine Sichtprüfung. Ich denke, es ist natürlich klar, dass man das zuerst mal macht. Ne? Man ändert was, guckt, kommt der Text raus. Habt ihr da irgendeine Möglichkeit, Christian, das auch zu automatisieren, also dass ich diese Sichtprüfung vielleicht nicht mehr so 100% brauche?
Also ja, bei uns ist PDF als Technologie mit unterstützt. Wie gesagt, wir haben vorhin schon die vier Punkte aufgezählt, die aus unserer Sicht wichtig sind. Auf Formular noch zu testen, trifft dann natürlich auch auf die PDF-Ausgaben entsprechend zu. Sind Inhalte korrekt? Positionierung der Daten? Rechtliche Korrektheit? Ja, also das sind Dinge, die man automatisiert mit unserem System abtesten kann. Aus unserer Sicht aber, ja, wie gesagt, der vorletzte Schritt des Testens, nicht? Weil, wie wir wissen, wir haben das vorher mit dem LKW gehört, von Michael, glaube ich, war das an der Ecke, ganz, ganz wichtig dann auch den Ausdruck zu testen. Ein PDF als solches ist der halbe Sieg, sagen wir es mal so. Am Ende des Tages ist es ganz, ganz wichtig, wie es wirklich rauskommt. Ja,
ja, das ist eine gute Überleitung, Christian, zu unserem anwendbaren Tipp, den wir heute haben. Also wir haben zwei, der Michael hat gerade schon mal den einen angesprochen. Ich hau mal den ersten Tipp noch mal raus. Christian hat es gerade schon erwähnt. Es geht auch darum, natürlich so ein Dokument dann mal zu drucken. Dann vielleicht da mache ich dann in der Regel auch nochmal eine Sichtprüfung. Also ich gucke quasi, ne, wird es auch richtig gedruckt? Und da ist natürlich immer wichtig, das wirklich auf dem Drucker zu drucken, auf dem es auch mal produktiv gedruckt werden soll. Also wenn es irgendwelche Fertigungspapiere sind, dann in der Produktion zum Beispiel. Und zum Stichwort Barcodes vielleicht gerade noch. Wenn da ein Barcode drauf ist auf dem gedruckten Dokument oder sei es vielleicht auch ein Etikett, da haben wir das ja häufig, dann bitte auch mal den Barcode versuchen zu scannen und gucken, steht da auch wirklich genau das drin, was der Scanner benötigt. Am besten mit dem Scanner auch noch, der auch in der Produktion verwendet wird. Ne? Und erst wenn das alles klappt, dann habe ich ein gutes Gefühl, dass man damit live gehen kann sozusagen. Ja. Genau, Michael, willst du nochmal den zweiten Tipp preisgeben?
Ja, ich bin ein großer Fan von Strategie, von Vorbereitung und sich nicht allzu sehr überraschen lassen. Und deswegen die Tests ruhig vorbereiten und auch Abnahmekriterien definieren und das ganz frühzeitig, wenn man Abnahmekriterien definiert und wir eben gesagt haben, das muss die Fachabteilung machen, gerne die Fachabteilung an Bord nehmen, damit die hinterher nicht überrumpelt sind und sagen, hey, das wussten wir ja gar nicht im Vorfeld. Nee, gerne alle Beteiligten mitnehmen und das Ganze strategisch als sinnvolles Element hier seine Prozesse zu verbessern mit aufnehmen und dann eben machen.
Also das Stichwort Abnahmekriterien fand ich jetzt nochmal cool, weil es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, wie vorher zu wissen, was ist denn eigentlich das erwartete Ergebnis? Also was wird erwartet vom Fachbereich oder vielleicht auch vom Kunden? Was ist das erwartete Ergebnis? Das ist eigentlich ganz einfach, ja. Aber ich erlebe immer wieder, dass es eben nicht definiert ist. Ne? Das sind viele so implizite Anforderungen, die man aber nicht kennt eventuell. Ne?
Und das haben wir jetzt zwar nicht als Tipp hier drauf, aber was man oft vergisst, sich freuen. Sich freuen, wenn man dann tatsächlich etwas geschaffen hat, was abgenommen wurde, was produktiv geht, das vielleicht auch eine Runde feiern, gemeinsam feiern, weil dabei festigt man auch Kontakte einfach und die Zusammenarbeit wird zukünftig einfacher. Aber ich finde, das wird halt oft vergessen, wenn etwas erfolgreich war, darf man sich freuen. Und wenn man jetzt beispielsweise feststellt bei der Abnahme, da stimmt was nicht, darf man sich auch freuen, weil es ist nicht in der Produktion. Man hat es noch zum richtigen Zeitpunkt aufgehalten, bevor es zu einem echten Problem, dem sogenannten Klopper, wurde. Und das ist eigentlich auch etwas, darf man sich freuen. Man hat was Schlimmes verhindert.
Ja, also das finde ich einen positiven Abschluss quasi. Ne? Freut euch auf Fehler. Und ich denke, je frühzeitiger die auftreten, desto mehr müssen wir uns eigentlich freuen über die Fehler. Ne? Also ich würde das Ganze mal positiv sehen. Und kommen wir mal kurz zu unserem Fazit, ne? Also wir freuen uns über Fehler. Das ist doch schon mal ein positives Fazit, ja. Und ich denke ganz pauschal, ich denke, das kam aus der Folge hoffentlich raus, ne? Testen ist wichtig und es ist eben auch wichtig, den gesamten Prozess durchzutesten. Und ich habe jetzt noch einen drauf, ne? Am besten das Ganze automatisiert hinzukriegen. Und ich denke mal, Christian, das ist sicherlich auch in deinem Sinne, gehe ich mal davon aus.
Auf jeden Fall, vor allem diese End-to-End-Prozesse wichtig anzusehen. Ja. Aus unserer Sicht beim Automatisieren, Automatisieren soll unterstützen. Ja. Automatisieren unterstützt uns dabei, die Qualitätssicherung so objektiv und so gut abgedeckt wie möglich hinzubekommen. Sie ist natürlich nicht das Allheilmittel, Allheilmittel deshalb nicht. Sie werden vermutlich alle Zuhörer bei Testautomation niemals 100% ihrer Qualitätssicherung automatisieren können. Es wird ihnen immer ein wenig was übrig bleiben, aber was sie dadurch auf jeden Fall gewinnen, ist eine verdammt gute Unterstützung an der Ecke und eine Objektivierung von dem Prozess. Und ja, Testen ist wichtig. Da kann ich mich natürlich nur voll inhaltlich anschließen.
Jawohl, sehr schön. Dann haben wir wie immer noch Hinweise auf Events, wo man uns vielleicht sogar live treffen kann. Da haben wir jetzt Anfang Juni die ABAP-Conf in Sandley und Roth. Haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon erwähnt. Da werden Michael und ich anwesend sein, also wer da ist von den ABAP-Entwicklern, sprecht uns an, gebt uns Feedback, wir sind da offen für alles, sowohl für positives als auch für negatives Feedback natürlich und wir freuen uns vielleicht auch mal den einen oder anderen Themenvorschlag darüber mitzubekommen. Dann vielleicht ein kleiner Vorgriff. Ich glaube, Mitte Oktober ist die DSAG-Jahreskongress. Da sehen wir uns auf jeden Fall. Christian, gehe ich mal davon aus, ne?
Sehen wir uns auf jeden Fall. Sind wir wieder mit Vortrag und Stand vorhanden. Wir sehen das als eine tolle Plattform, um sich auszutauschen. Freuen wir uns jetzt auch schon sehr drauf.
Genau, da kann ich mich natürlich anschließen, weil für uns gilt Ähnliches mit Vortrag und Stand und so weiter. War eine coole Folge, finde ich. Danke, Christian, fürs Kommen. War super Input und ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs mich dabei haben.
Auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, Christian. Eine ganz tolle Folge heute und da merkt man nochmal, wie schön es ist, Gäste zu haben, weil ich glaube, da kann jeder einfach von den Erfahrungen profitieren und auch nochmal persönlich wachsen, wenn man so hört, wie andere da vorgehen. Also es ist einfach klasse, mit Gästen so eine Folge zu erleben und machen zu dürfen.
Ja, also dann haut rein, macht's gut. Tschüss.
We Love Formulare. Der SAP-Formular-Podcast wird produziert von der Software AG und der Educated Bytes GmbH.